Und damit herzlich willkommen zu einem Mixtape-Spezial. Wir machen heute eine besondere Zeitreise. Das verrät auch schon genau dieser Song von Daft Punk aus dem Jahr 2001, Veridus Quo. Denn es geht zurück in die 90er bis Mitte Nuller Jahre. Wir beschäftigen uns mit der Techno-Szene, den Subkulturen, die entstanden sind in den 90er Jahren, und zwar hier in Thüringen, ganz konkret in Erfurt. Welche Clubs gab es, welche Treffpunkte gab es? Und einer, der Radio Frei sehr verbunden ist und für ein Projekt für die Erfurter Kulturdirektion da sehr viel geforscht und recherchiert hat, ist Andreas Kubitzer. Mit ihm werde ich gleich sehr, sehr ausführlich reden, denn er hat nicht nur Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gesprochen, das klingt immer schon so hochtrabend, also Menschen, die damals diese Zeit miterlebt haben, um das ein bisschen genauer einzufangen. Er hat auch in den damaligen Stadtmagazinen gelesen, was ist in der Takt veröffentlicht worden, was gab es überhaupt für Partys, und das ist gar nicht so einfach, das werden wir gleich im Gespräch dann mit Andreas Kubitzer heraushören. Vorher hören wir noch ein bisschen diesen Song, Daft Punk wurde ja dann auch ab der zweiten Hälfte der 90er gespielt. Vorher hören wir nochmal diesen Song von Daft Punk, Veridus Quo, aus dem Jahr 2001, eigentlich schon die sehr, sehr späte Phase, da war eigentlich der Techno in seiner Hochform schon wieder im Ausklang, aber genau darüber gilt es zu diskutieren und das machen wir in dieser Sendung. Ich muss ja noch so ein bisschen beschreiben. Also neben mir sitzt jetzt erstmal Andreas Kubitzer und ich sage erstmal Hallo.
Ja, hallo.
Ja, das ist, du bist am Wirbeln und du hast da auch einiges mitgebracht. Also hier sind jetzt Bücher auf dem Mischpult, ganz viele. Ich muss da selber mal gucken, weil wir reden jetzt ja über so Clubkultur und Techno-Szene. Wichtiges Buch natürlich, um so ein bisschen die Zeit einzusteigen, hast du hier mit dabei. Clemens Meyer, Als wir träumten. Hast du komplett durchgelesen?
Das liest sich gut, aber ich bin erst auf Seite 200 irgendwas und da geht's noch gar nicht um die Clubs, weil das ist ja immer so ein bisschen montiert mit den Zeitebenen. Da komme ich noch dazu. Es hat 500 Seiten. Ich denke, das schaffe ich noch in der nächsten Woche.
Das ist ja, also ich nehme noch was weiteres. Hier hast du Hefter mit Kopien, beziehungsweise was im Archiv wahrscheinlich aus alten Taktausgaben. Takt, das war oder ist ein lange Zeit wichtiges Veranstaltungsmagazin gewesen in Erfurt. In den 90ern war es besonders wichtig, weil das sogenannte Internet hat noch nicht so eine große Rolle gespielt. Also das muss man den Leuten, den Jüngeren gerade, die zuhören, immer sagen, dass man da wirklich nachgucken musste in der Zeitung, wo geht welche Party ab.
Ganz genau, es gab Veranstaltungsmagazine, es gab Flyer, die auslagen, und das war im Grunde das Einzige und natürlich noch, wenn man Leute persönlich kannte, die einem irgendwas gesagt oder gegeben haben, und das war es, man konnte nichts irgendwie nachschlagen. Wenn man die Zeitung nicht da hatte, dann wusste man nichts.
Das ist interessant. Wir werden gleich in die Zeit so ein bisschen eintauchen, fangen aber erstmal bei Punkt 1 an oder bei 0, denn wir reden ja nicht umsonst jetzt hier. Das wird so eine Art Werkstattgespräch, denn du machst ein Projekt für die Stadt, für die Kulturdirektion, genau. Also was soll am Ende bei rumkommen? Also in welcher Form wird das erscheinen?
Also das wird sozusagen eine Dokumentation über die Techno-Szene der 90er Jahre in Erfurt. Und es wird erscheinen in zwei Formaten. Einmal will ich so ein Audio-Feature draus bauen aus den Interviews, die ich mit den Zeitzeugen gemacht habe. Und dann soll es aber auch einen multimedialen Stadtrundgang geben, weil es gibt ja sozusagen ganz viel, was man auch an Bildern, an Flyern, an altem Material zeigen kann. Und das kommt in so eine App, die nennt sich Actionbound, und da geht man an die Orte. Das wird dann mit GPS-Koordinaten abgeglichen. Also man macht quasi wie so einen Parcours durch die Stadt und hat dann an den entsprechenden Orten die Infos.
Also könnte man zum Beispiel, dass ja heute, ich sage jetzt einmal den Namen, weil viele wissen, was gemeint ist, der Rewe am Anger, wenn ich da reingehe, da war ja genau das Zentrum. Also würde das funktionieren, dass ich dann, wenn ich da mit dieser App reingehe, das dann heißt, hier war das Zentrum Club einst und auch da gab es Elektro.
Ja, ja, genau. Das würde in dem Fall so funktionieren. Ich habe die Koordinaten für verschiedene Orte schon eingetragen. Das wäre dann dieser Parkplatz, wenn man von hinten Rittlermauer.
Ja, genau.
Also da ist ja so ein wie so ein Angestelltenparkplatz, oder ich weiß gar nicht, ob man dann auch als
wahrscheinlich jetzt für Angestellte kann. Früher war es frei zugänglich, ja.
Genau, und man müsste sozusagen von hinten reingehen. Ich weiß gar nicht.
Also bei der Goetheschule, beziehungsweise da ist ja auch das
Ursulinenkloster.
Edelsteinschule.
Ja. Genau, von da muss man reingehen. Man wird durch diese App natürlich auch geführt. Man hat da wie so Karten und dann wird ein Pfeil angezeigt und dann sieht man das wie auf irgendwie Google Maps, wo man ist und wo man hin muss. Und dann steht man auf diesem Parkplatz und dann kriegt man eine Ladung von Informationen zum Zentrum. Also wie das Ding. Außer ich habe Luftbilder vom Thüringer Geoportal.
Da sieht man noch, wann sind die aufgenommen? Weiß man das? Wahrscheinlich irgendwann in den Nullerjahren.
Ja, das ist beim Zentrum gar nicht so wichtig, weil das ja im Grunde unverändert, außer bis es abgerissen wurde.
Stimmt, ja.
Bei anderen Orten ist es kritischer, weil das sich schneller verändert hat und heute das komplett anders aussieht als auf den Bildern und so weiter. Also es ist sozusagen viel von diesen Luftbildern, kann man sich viel imaginieren. Dann gibt es Zeitschriftenartikel, dann gibt es Flyer, dann gibt es Interviews oder Schnipsel von Interviews, die dann sozusagen auch in dem Audio-Feature vorkommen. Die werden, es wird wahrscheinlich nicht deckungsgleich sein, aber die werden da auch in dieser App zu hören sein, sodass man so ein Mosaik sich zusammensetzen kann, der Erfurter Techno- und Clubkultur aus dieser Zeit.
Was hast du dir selber für die Deadline gesetzt? Ab wann können wir das
ja
mal?
Das
klingt ja richtig gut.
Das Problem,
sag's lieber großzügig,
ab nächstes Jahr. Ja, ich sozusagen, diese Projektdeadline ist November, also Ende des Jahres. Und mein Problem ist, dass ich am Anfang gedacht habe, ist eigentlich überschaubar, ne? So dieses und jenes und jenes. Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, da gibt es noch diesen Aspekt, da gibt es noch jenes. Das wird immer mehr und eigentlich müsste ich das noch machen. Und dann kommt man irgendwie an zum Beispiel dieses T-Mac-Magazin ran.
Werden wir auch gleich drüber reden, etwas genauer. Das T-Mac-Magazin gab es ja gar nicht so lange. Ne? Das war so ein spezielles Techno-Magazin, also Techno-Magazin, deswegen T-Mac.
Ja.
Und das gab es 3 Jahre oder so.
Zwei, drei Jahre gab es das.
Genau.
In den 90er Jahren. Und je mehr man an Material kriegt, an Quellen, umso mehr tut sich auf und man denkt, ach, das müsstest du ja eigentlich auch noch und das war doch auch noch wichtig und da kennst du doch noch den und den und eigentlich müsste man da nochmal nachfragen, sodass ich ganz lange nicht wusste, wann ich bei 50% bin. Sozusagen vom Rechercheaufwand.
Ich stelle mir jetzt gerade, wenn du so schreibst, so ein bisschen so vor, und das können, glaube ich, viele nachvollziehen, wenn man entweder umzieht und dann seinen Keller ausräumt oder für jemand anders den Keller ausräumt, auf jeden Fall, wenn man den eigenen Keller aufräumt, ist es oder ausräumt, ist es ja oft so, dass man denkt, ah, hier sind ja alte Fotos, aber was ist das? Das ist ja noch von meinem Vater. Und man will eigentlich nur was ausräumen, umräumen und dann verzettelt man sich positiv so ein bisschen. So stelle ich mir das bei dir vor, ne? Dass du eigentlich gedacht hast, das wird alles wesentlich kürzer, dann siehst du, ah, Moment, das ist ja auch interessant, das muss ich auch noch mit beachten.
Ja, ja, ich habe in der Bibliothek fast eine Woche zugebracht, immer so 2 Stunden, um mir diese ganzen Taktmagazine durchzublättern.
Aber schon das ist ja mal ein interessanter Hinweis. Wir fangen jetzt wirklich mal so ein bisschen an, um ich versuche jetzt ein bisschen zu ordnen, weil das eine ist ja, also noch eine Frage vorher ist, die Kulturdirektion ist ja nicht zu dir mit dem Themenvorschlag vielleicht unbedingt gekommen, ich weiß es nicht. Du hast es vielleicht auch denen angeboten, oder?
Ja, ja,
also wie
nee,
bist
das,
du aufs Thema gekommen?
Das kommt daher, weil ich für Arbeit und Leben ein Bildungsträger schon mal was gemacht hatte über die Musikszenen in den 80ern, also noch zu DDR-Zeiten. Und da gab es eben verschiedene Blueser, Punks, Mettler und so weiter, Folkies. Und da habe ich auch schon Zeitzeugen gesucht, mit denen gesprochen und da auch sozusagen über Orte gesprochen, wo das alles stattgefunden hat. Das ist auch schon so ein Actionbound geworden, aber das ist bei Weitem nicht so ausgearbeitet. Ne? Da habe ich quasi zu jedem Musikstil eine Person gefragt. Und dann gibt es einen Ort, die dem jeweils zugeordnet ist. Und für dieses Techno-Projekt wird das jetzt mehr. Und gemacht habe ich es einfach, weil ich sozusagen teilweise selber diese Zeit miterlebt habe und weil es einfach noch nichts dazu gibt. Also das Stadtarchiv hat genau 0 Einträge zu dieser ganzen Thematik.
Du bist quasi der Erste, das ist ja immer reizvoll, ne? Dass es nicht irgendwie schon auserzählt ist, diese Geschichte, sondern dass es noch nichts dazu gibt. Und ich kann mir vorstellen, manchmal auch so praktische Gründe, ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt, dass man weiß, man muss natürlich die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen finden, aber sie leben erstmal noch. Also würdest du jetzt irgendwie vorhaben, über, was weiß ich, die 50er Jahre, wie Rot-Weiß Erfurt oder Turbine Erfurt das erste Mal deutscher Meister geworden ist, wäre es schwieriger, gibt es auch noch ein paar Zeitzeugen, aber hier, die Leute sind ja wahrscheinlich jetzt, die damals Anfang 20 waren, jetzt Anfang 50, denen geht's gut und die muss man nur finden.
Das ja, ja so genau. Also das war auch einer der Gründe, warum ich das überhaupt in Betracht gezogen habe, das zu machen, weil ich selber in diese Szene teilweise persönliche Bekanntschaften habe oder hatte. Und das dann sozusagen wieder zu reaktivieren, schien erstmal möglich, als jetzt in irgendein Thema einzusteigen, wo ich jetzt völlig fern von war vorher. Ne? Also das hat es sozusagen erleichtert. Die ersten Kontakte haben sich total gefreut, als ich die mal wieder angerufen habe nach 20, 30 Jahren. Und ja, toll, Mensch, super, dass du das machst. Und ja, dann haben wir uns getroffen, haben Interviews gemacht. Aber über diese Sachen hinaus, ne, über die Leute, die ich persönlich kannte, gibt es natürlich noch viele andere, teilweise von denen man auch nichts wusste. Weil ich bin ja 79 geboren. Ich habe die 90er aktiv eigentlich nur in der zweiten Hälfte miterlebt. Für die ersten 5 Jahre war ich noch zu jung. Ne? Und da fehlen mir dann auch teilweise die Bezüge und die persönlichen Erfahrungen und Kontakte. Und das dann rauszukriegen, dass quasi wieder der kennt jenen und dann ne, setzt sich da so ein Bild zusammen und ich weiß immer noch nicht, wie vollständig das ist.
Also kann man ja auch mal sagen, willst du jetzt uns nutzen, um zu sagen, ey, wenn jemand zuhört, kann sich bei dir noch melden? Also
genau, ja, ja, das wäre sozusagen, das kommen wir ja am Ende nochmal.
Machen wir am Ende dann, genau.
Was sozusagen noch.
Was du noch brauchst
wo,
quasi,
wo noch Lücken sind.
Genau. Wir können ja mal sagen, was du jetzt alles, also da kam man deswegen drauf, du hast, nehmen wir mal die Takt, ne, als wichtige Quelle. Und das, da höre ich erstmal ganz genau hin, weil man erstmal denkt, okay, wo kann man überhaupt einsehen? Und da hast du ja schon gesagt, Domplatzbibliothek. Das ist ja eigentlich toll, dass sie wirklich ab den 90ern, ab einem bestimmten Jahrgang noch alle Taktausgaben, ist einmal im Monat erschienen, also 12 Ausgaben im Jahr, dass sie die erstmal archiviert haben. Das ist ja erstmal die erste Überraschung. Das ist eine positive Überraschung gewesen wahrscheinlich.
Ja, ich hatte nämlich gedacht, das wäre im Stadtarchiv. Im Stadtarchiv findet man nur Tageszeitung und die Takt war tatsächlich in der Bibliothek vorrätig. Die muss man sich bestellen, vorbestellen. Die lagert in irgendeinem Magazin irgendwo in Nord. Das müssen die dann holen und dann kriegt man da so Kartons und blättert sich das durch und geht auf eine abenteuerliche Zeitreise zurück
in die 90er. Ich wollte gerade sagen, die wird es wahrscheinlich so gegangen sein, dass du dann nicht nur über die Techno-Szene die Dinge durchgelesen hast, sondern gedacht hast, mein Gott, Wolf Biermann war ja auch eine Rotplompe mal und sowas.
Ja, also, ja, ja, alles Mögliche. Also übers Radio steht auch viel drin. Modern Talk gegen Dieter Bohlen war mal im Eurocenter und alles sowas. Ne?
Ach, interessant. Ja. Ja, ja. Also Eurocenter am Nordstrand, da fängst du ja mal schon an. Ne? Man muss ja immer dann manchmal erklären, wo was ist. Aber genau, man kann sich, und du hast auch gesagt, ne, man verliest sich auch so, was so Werbung angeht, ne? Dass dann plötzlich für Handys kam irgendwann auf, das hat man in den Anzeigen dann gesehen, das hat jetzt nichts mit deinem Thema zu tun, aber das ist ja so ein typisches Ding, wo man sagt, ach interessant, damals gab es ja noch Nokia und so, also ja, Marke genannt, aber es war
Ericsson,
ja so.
Ericsson-Handys und Pager wurden mal verlost.
Also Pager muss man sagen, das hatten ursprünglich Ärzte, das war im Grunde nur das wie so ein Fiebsteil, ne? Was fiebst, so nach dem Motto, ruf mal bitte zurück und es war quasi wie so ein Vorläufer vom Handy
und das
für
war,
bestimmte Berufsgruppen.
Das war damals einfach Cutting-Edge-Technologie, dass man sich irgendwie verabreden konnte oder kleine Informationen. Also es ging ja meistens um Rückruf, ne? Und so ein Ding Ende der 90er war verlosenswert. Da kann man heute eigentlich nur noch fassungslos dastehen. Oder was auch interessant war zu nachzuvollziehen, wie das Internet Einzug gehalten hat. Ne? Also da gab es ja auch immer diese wie so Kontaktanzeigen oder Verkaufe oder Suche. Und das lief alles über Chiffre. Also man hat dann wie so eine Autonummer gehabt dafür, dass man da irgendwie reagieren konnte und dann wussten die, wie das zuzuordnen ist.
Und irgendwann wurde eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich
angegeben. Gab es E-Mail-Adressen mit saublöden Namen, die sich die Leute ausgedacht haben.
Also das ist ja total spannend. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wir bleiben jetzt mal gedanklich noch bei der Takt, bevor wir auf die anderen Quellen auch nochmal eingehen. Du hast dann dir in der Dummertz-Bibliothek oder hast sie mitgenommen nach Hause, dann, das muss man ja auch zeitlich erstmal alles aufnehmen können, wahrscheinlich immer so drei Jahre Takt so am Stück durchgelesen und hast dann dir notiert, wo finde ich Hinweise auf Orte mit Elektromusik?
Ich habe das schon so gemacht, dass ich mir diese Jahrgänge immer genommen habe. Ich habe meistens so, je nach Jahrgang, war die auch unterschiedlich dick, habe ich so ein bis zwei in der Stunde.
Hast du genommen, ja. Ja. Und alles gut. Es ist hier gerade nur ein kleines Geräusch von apropos, wir haben jetzt Handys, das merkt man. Das wäre in den 90ern nicht passiert, so eine Situation, dass hier vibriert irgendwo.
Im Hintergrund ist mein Computer angegangen, deshalb läuft hier unkontrolliert irgendeine Musik ab.
Ah, das ist okay. Wir werden dann musikalisch dann übrigens auch noch ein bisschen reinhören.
Takt
war das Stichwort.
Und dann habe ich das durchgeblättert und mir Sachen einfach fotografiert, weil zum Durchlesen bleibt die Zeit gar nicht. Ne? Gerade weil du sagst, da stolpert man über dieses und jenes und auch Sachen, die überhaupt nicht zum Thema gehören und denkt sich, da könntest du jetzt allein mit einer Zeitung 10 Minuten oder eine halbe Stunde sitzen. Ich habe es so gemacht, ich habe mir alles, was mich irgendwie im weitesten Sinne interessiert hat, fotografiert. Und das sind jetzt so dicke Papierstapel, die schon nach Themen geordnet sind, wo es sozusagen um einzelne Orte geht. Also hier haben wir zum Beispiel alles, was Eurocenter ist. Das ist Berichterstattung über was da passiert und Werbeanzeigen.
Ja, muss er aber sagen, genau, also Eurocenter hatte verschiedene Namen. Hier ist schon Spot, heißt es wahrscheinlich dann schon. Ja, genau, 2003 hieß es dann schon Spot. Der Spot-Kracher im November, ja, und dann hat man eben hier Werbung gemacht für, das war jetzt aber, wieso war ich da nicht da? Das ist ja nicht mehr direkt Elektro-Beginner, sehe ich jetzt hier, ne? Also Blast Action Heroes war damals gerade draußen, das Album. Und die sind dann im Spot am Nordstrand aufgetreten. Ja? Genau. Also du hast im Grunde geguckt, also nach Orten hast du sortiert. Ich guck mal, was du hier noch hast.
Sortiert, genau, das ist jetzt Club 1, da gibt es relativ wenig, weil der auch relativ...
Wo ist denn Club 1 gewesen?
Das ist hinten an der Steigerstraße, das ist späte 90er oder Nuller.
Der Sockenschutz quasi, also hinten bei der Flora für die älteren Erfurter. Ja,
also okay, am besten dokumentiert, was jetzt in so Veranstaltungszeitungen erschienen ist, ist tatsächlich das Zentrum. Da ist sozusagen der Stapel relativ dick, da gibt es viele redaktionelle Artikel, aber das Zentrum hat auch immer große Anzeigen geschaltet. Die hatten dann hier immer auf so einer einzelnen Seite so eine ganze Seite voll.
Und genau, sehr raffiniert gemacht. Das, also Elektro Night und das C von Elektro war natürlich dann wieder so eingearbeitet, dass es das C auch vom Zentrum ist. Also als Logo grafisch ganz interessant. Das muss man so mal ein bisschen beschreiben. Und das ist jetzt in dem Fall von welchem Jahr? Von 2002. Ja? Also April 2002. Also kann man schon. Also die Orte waren sozusagen, die galt es erstmal rauszukriegen und bei der Takt muss man ja auch sagen, das habe ich mich gefragt, das sind ja schon etablierte Clubs gewesen. Wie war denn das, wenn in den 90ern Partys einfach einmalig, zweimalig an irgendeinem verbotenen Ort stattgefunden haben? Das wird ja nicht unbedingt in der Takt gestanden haben, da fängt es ja schon an.
Genau, das ist sozusagen die Schwierigkeit zu gucken, wo fand was statt, was jetzt die frühen 90er anbetrifft, weil da gab es weder Takt noch diese Team-Act, die kam ja auch erst 95 und gibt so die Zeit, ich glaube vor 91, 92 lief gar nicht so viel. Also die ersten Flyer, die ich gekriegt habe, zu Gesicht gekriegt habe, die sind so ab 92.
Total interessant. Also hier Join the Trip Mirko S. Das ist
Mirko Sauer,
ja.
Genau. Urgestein der Erfurter Techno- und DJ-Szene.
93 mit DJ, Mini-DJ Fori, wie auch immer die dann alle hießen. Nähe Talstraße Erfurt. Aha.
Das ist ja in so einem Jugendclub gewesen, so ein Anbau von so einer Schulturnhalle oder Schule. Gibt's nicht mehr. Also das war wohl nur so ein aus Holz irgendwas. Der Puck, ja, das gibt's nicht mehr. Ich glaube, das ist übergegangen in Domizil.
Ja, ja.
Aber es gab, wie man hier sieht, das ist jetzt ganz schön klein hier ausgedruckt, im Eurocenter tatsächlich im Keller auch Techno-Partys.
Deswegen der Basement-Club.
Basement-Club hieß das, ja, okay. Ja. Und es gab tausend Sachen. Es gab das Kühlhaus.
Das war in der Stotternheimer Straße.
Genau, es ist auch schlecht dokumentiert, weil das eben noch vor dieser Zeit war, wo alles in irgendwelchen Veranstaltungszeitungen gestanden hat. Ja, im AOZ gingen Sachen. Die Leute haben natürlich auch überall unter freiem Himmel oder sonst wo illegal und selbstorganisierte spontane Partys gemacht, die natürlich auch nicht dokumentiert sind.
Das ist da die Schwierigkeit. Und da kommen vielleicht die Zeitzeugen und Zeitzeugen ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob du da, wir haben jetzt eine Richtung der Quellenrecherche aufgemacht. Das war sozusagen das, damals ja vor allen Dingen gedruckt. Mit Internet war ja nichts, haben wir ja schon festgestellt. Also deswegen Takt sehr wichtig, T-Mac sehr wichtig. Das war sozusagen der eine Strang. Der andere Strang wichtig, Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Hast du da noch genau von diesen Partys erfahren, die eben nicht irgendwo veröffentlicht waren?
Genau, da kommen wir eigentlich zu dem, was mit am besten dokumentiert ist durch die Zeitzeugen und weil ich da auch die meisten persönlichen Kontakte habe in die Szene, und zwar der Ackerhof. Sagt ihr das was?
Na, ich vermute mal Ackerhofsgasse, also Michaelisstraße, die Verlängerung Moritzstraße, da hinten raus.
Genau. Ja. Das, was jetzt
das ist ein Altenheim,
ist, genau, war damals so ein riesengroßes, verlassenes Werksgelände, eben mit diesem Kornspeicher hinten.
Ja, und, eigentlich eine coole Location.
Ja, ja, aber der war schon immer unzugänglich und hat sich auch eigentlich für nichts geeignet. Das waren eher die Nebengebäude und dieses frontale Gebäude, was zur Andreasstraße geht. Und da hat sich ab Ende der 90er so eine Feierkommune eingenistet. Also so haben die Leute das, die ich interviewt habe, selber genannt. Die haben da gewohnt, die haben da Musik produziert, aufgelegt, gefeiert, gekocht, Fußball gespielt, zusammengesessen, Partys organisiert, die nicht angemeldet waren.
Das wird ja dann jetzt so miterzählt, was du jetzt hier so nebenbei sagst. Das sagt ja so ein bisschen was aus. Es galt jetzt nicht nur für Erfurt, Thüringen, sondern es war ja bundesweit so, dass diese Kultur, nicht nur bei der Elektroszene, dass das eigentlich noch so, ich sag mal, so alles so Wildwest-Manier war. Ne? Also es war alles möglich, man konnte alles besetzen, es gab viele Freiräume und es war noch nicht alles so durchgeregelt. Mhm. Ist der Eindruck richtig?
Genau, ja. Das ist ja das, was sozusagen auch so ein bisschen diese Quintessenz aus dem Clemens Meyer-Roman ist. Dass die 90er spielt in Leipzig, dass die 90er eben wild und unreguliert waren und die Leute versucht haben, ihre Freiräume auszutesten und die Grenzen, was da möglich ist. Und das hat ganz oft auch niemanden interessiert, was irgendwelche Jugendlichen in irgendeinem abrissreifen Haus gemacht haben, beziehungsweise gab es vielleicht noch gar nicht immer die entsprechenden Gesetze, die gegriffen hätten, ne?
Ja, also das war doch sozusagen, es musste erstmal in Gesetzform gegossen werden und diese Zwischenzeit hat man ausgenutzt. Bei den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen selbst, also was sind das für Menschen? Sind das Veranstalter, sind das DJs, sind das Besucher und Besucherinnen gewesen? Also wen hast du da so alles treffen und sprechen können?
Also der erste Kontakt war tatsächlich unverhofft. Also beziehungsweise mein allererstes...
Übrigens ist Radio Frei da auch eine gute Quelle, das wirst du ja auch festgestellt haben. Da sind viele Leute unterwegs, die genau aus der Szene zum Teil auch stammen.
Also sagen wir mal so, ich habe den Projektantrag abgegeben in dem Wissen, dass ich auf jeden Fall ein gutes Interview kriege mit einem Freund damals von mir, Marco Junghans heißt der, der im Ackerhof produziert hat. Die hatten so einen Live-Act mit Holger Oehmer, der sozusagen der zweite Mann von RG25, so hießen die, war. Und die haben das Rührgerät, da haben die sich vom Namen her angelehnt. Und der ist mittlerweile in Dresden und Hannover am Theater, ist da irgendwie in leitender Position für Ton zuständig.
Also aus dem ist was geworden.
Aus dem ist was geworden. Und zwar nicht zuletzt durch diese Zeit, wo er sich nämlich intensiv mit Musik und Elektronik auseinandergesetzt hat. Und den habe ich angerufen und habe gesagt, Marco, kannst du dir vorstellen, mir da zu erzählen, wie es früher war? Und dann bin ich zu dem nach Dresden und dann haben wir uns ewig unterhalten und ein super Interview, also mit ja, also. Ne,
ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen Schneeballprinzip war. Also das war sozusagen, das wusstest du schon, den hast du auf jeden Fall schon mal. Und über ihn bist du vielleicht dann schon wieder an die nächsten Ideen und Gesprächspartner, Gesprächspartnerin rangekommen.
Genau. So läuft es ja im Normalfall. Also dass man, ja, da gibt's ja noch den und dann habe ich noch da vielleicht, kannst du da nochmal anrufen. Und so kriegt man dann so, ja, so ein Mosaik, wo man auch nicht weiß, dass es vollständig ist, aber wo man das Gefühl hat, es sind jetzt so viele verschiedene Ecken schon abgedeckt, dass es besser, dass es erkennbarer wird. Und ein wichtiger Kontakt war tatsächlich, hat mir die Theresa Krömer von der Kulturdirektion geschickt.
Kulturlotsin, die jetzt gerade pausiert.
Genau, die mit diesem Projektantrag zu tun hatte, die hat mir den Kontakt von einer Frau geschickt, die damals in den frühen 90ern, also Ackerhofer späte 90er, 2000er, und die frühen 90er, die Undokumentierten, da gibt es eine Zeitzeugin, das hat die mir empfohlen, die arbeitet jetzt in Jena, die heißt Xenia Reich-Hemmerich und die hat mir eben ganz viele Flyer aus den frühen 90ern mitgebracht und hat mir erzählt, wie es in der Loge war. Loge war so ein legendärer Plattenladen und Party.
Ja. Nicht Party weit weg vom Kinoclub eigentlich, also genau. Gleich schräg gegenüber vom Erfurter Kinoclub am Hirschlerufer.
Genau. Ja. Und das ist unschätzbar, weil ich glaube, es gibt wenig Leute, also ich habe jetzt hier auf diesem Ausdruck nur eine Handvoll Flyer, aber die hat mir bestimmt 20, 30 Flyer mitgebracht. Ich glaube, da gibt es wenig Leute, die das so akribisch noch gesammelt und archiviert haben, ne? Diese alten Partyflyer, die sehen ja.
Ich muss noch wirklich mal ein bisschen beschreiben, du wirst es gerade sagen, ne? Das sind ja wirklich noch so handgemalte Flyer, ne? Also was man jetzt hier so sieht, ne? Mit Liebe gestaltet. Ich kann mir vorstellen, muss man ja auch sagen, in den frühen 90ern war es nicht selbstverständlich, dass man da eben 1000 Flyer drucken konnte. Man brauchte erstmal eine Möglichkeit zum Ausdrucken, man brauchte erstmal grafische Kenntnisse, brauchte vielleicht jemand, das für einen macht. Und manchmal hat man so ganz klassisch vielleicht nur ein A4-Blatt genommen, hat selber draufgezeichnet und hat dann einfach das wiederum kopiert.
Ja, das sieht manchmal aus wie mit Filzstift oder mit Kuli gemacht über einen Kopierer und die Farben kommen eben durch farbiges Papier, was in den Kopierern war.
Und das ist also von der Loge, hast du gesagt, und sie hast du gesprochen, ja, und sie hat dann quasi die frühen 90er dann abgedeckt.
Genau, abgedeckt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber die hat mir schon sehr viel erzählt,
aber zumindest, ne, da ist,
genau. Was in diesen ersten Läden in Erfurt da los war, ne? Also Loge und so weiter.
Ich will hier am liebsten immer gleich, also man kann es jetzt ja nicht zeigen, ne, aber hier ist ja ganz viel Text, was das, ach so, das ist jetzt hier, das sind schon die Zeitzeugen, die du noch hast, also und was die hier so machen wahrscheinlich.
Ja, klar, ich habe das einfach mal so auf dem Papier ausgedruckt, dass ich Leuten auch was zeigen kann, wenn ich jemanden anspreche, das ist hier zum Beispiel ein Bild von dem Marco, hier haben wir ein paar Instrumente, sozusagen wie die Musik produziert wurde, dann gibt es hier ein paar Veröffentlichungen vom Ackerhof, also es gab die berühmte Bienstädter Warte.
Wo, also Bienstedt, muss man sagen, ist ein Ort, jetzt muss ich überlegen, auf jeden Fall bei Erfurt irgendwo.
Das irgendwo nördlich, glaube ich. Das kommt allerdings nicht mit rein, also beziehungsweise diesen Ort wird man nicht abgehen können, weil das einfach zu weit ist. Also ich muss mich da auf Erfurt beschränken, weil man jetzt nicht voraussetzen kann, wenn man einen Stadtrundgang macht, dass man dann irgendwie noch 20 Kilometer rausfährt. Bienstedt fährt, ja. Das erwähne ich, aber es wird jetzt nicht sozusagen da als Koordinate eingepflegt.
Das kann ich mir vorstellen, da haben wir ja schon eingangs gesagt, das soll ja der Rundgang werden. Also was können wir ja nochmal zusammentragen? Was haben wir jetzt alles? Also man ist dann am Zentrum, man ist da, wo das Puck war, also jetzt Domizil, da die Ecke, so Talknoten.
Das weiß ich noch nicht, ob ich da genug zusammenkriege, dass sich eine Station lohnt. Das hängt auch immer davon ab, wie viel mir Leute erzählen. Also nur weil es da jetzt 3 Flyer gibt, würde ich da niemanden hinschicken.
Okay, verstehe. Ja.
Aber zum Zentrum auf jeden Fall.
Dann hier Ackerhof, was du gesagt
Ackerhof,
hast.
Das wird
da muss ich aber nicht ins Altenheim gehen.
Das wird eine große Station, weil da gibt es sozusagen bis jetzt das meiste Zeitzeugenmaterial. Dann gibt es ja hier in der Johannesstraße gab es das Dixon.
Ah, und ja, das Pure, vom Namen kenne ich das
Pure Records.
Pure Records, Matthias Herre damals Inhaber, das weiß ich zufällig, ja, aber genau. Pure
genau.
Records
war also auch Platten, ein wichtiger Laden. Da hat mir Ingolf zum Pure schon viel erzählt.
Unser Haus- und Hof-DJ, DJ Shepard von Radio Frei.
Genau, der damals genau DJ Zeit, Cat.
Ach, okay. Ja. Ja. Der wusste auf jeden Fall, genau. Muss man auch sagen, ne? Es gab so eine, das geht ja alles noch über die Szene, ne? Es gab diese Elektropartys, aber es gab natürlich auch wichtig, die mussten ja irgendwo die Musik besorgen. Deswegen waren Schallplattenläden damals extrem wichtig. Und da sind auch wieder spätere DJs wieder hervorgegangen, ne? Also
ja,
die dann
klar,
da gearbeitet haben und dann eben nebenbei auch noch aufgelegt haben.
Das war sozusagen auch mal ein tragfähiges Lebenskonzept, das als Beruf zu machen, einen Plattenladen zu haben. Heutzutage, ich weiß nicht, ob man in Erfurt noch so viele Techno-Platten verkaufen könnte als Plattenbesitzer
oder
Plattenladeninhaber.
Das muss man auch dazu sagen, wie gesagt, die Kunst ist ja, und das war für dich auch jetzt die Herausforderung, hast du gesagt, das war jetzt doch alles, du hast mehr Schätze gehoben als vorher erwartet und musstest für dich entscheiden, aber das kann man ja nochmal also so ein bisschen zusammenfassend sagen, also die 90er waren wirklich so eine sehr offene Zeit, man konnte vieles machen, man muss, wie gesagt, erstmal natürlich die Leute finden, die du ja auch gefunden hast und es war weniger reguliert und man kann natürlich auch sagen, weil du sagst, ja, viele Schallplattenläden, das war natürlich auch wichtig zu wissen, dass damals die großen Läden, die bekannten Mediamarkt, Saturn und was man so kennt heute, die riesigen Ketten, dass es die damals alle noch nicht gab. Und deswegen überhaupt, wer überhaupt an Schallplatten rankommen wollte oder an Musik generell, selbst CDs damals noch, bist du eben in diese Läden gegangen.
Ja, zumal auch diese großen Läden gar nicht die richtige Adresse gewesen wären, um jetzt so eine spezifische Musikrichtung
Vielleicht hättest du bestellen können, wenn du schon konkret was gewusst hättest. Aber das muss man dazu sagen, weswegen es damals auch so viele dieser Läden gab. Ja, also natürlich einmal, weil es Subkulturen waren, aber ich kann nur da kann ich von mir nur sprechen als Zeitzeugen, als 14-Jährigen, dass wenn ich überhaupt mal eine CD haben wollte und sei es, die überhaupt nichts mit Elektro zu tun hatte, die neue Scheibe von Meatloaf oder so, musste ich trotzdem zum Woodstock gehen. Mhm. Also war die Situation, weil es eben
nicht klar. Man brauchte natürlich auch jemanden, der sich auskennt, der vielleicht auch, wenn da bestimmte DJs Stilistiken gespielt haben, oft die das schon vorausgewählt haben, ne? Dass man quasi sich nicht 100 Sachen jede Woche anhören musste.
Wir können das, also wie merke gerade selber, wir sind jetzt hier gerade auch so ein bisschen verästelt unterwegs, das war ja auch Ziel. Vielleicht also erstmal das Wichtigste, du hast jetzt so viel Material und du hast ja schon gesagt, da wird jetzt eben so ein virtueller Rundgang entstehen und ich kann mir aber vorstellen, du kannst ja nicht alles, was du jetzt an diesem Material hast, da irgendwie verwerten. Ist es für dich jetzt auch so eine Ausgangsbasis geworden, hier und da später abzubiegen und noch weitere Projekte zu machen, dann vertiefender, unabhängig von diesem Projekt?
Na, was sich gezeigt hat, schon sozusagen in der Hälfte des Projektzeitraums, dass das Material, was ich anhäufe, deutlich über das hinausgeht, was als Produkt dann rauskommt. Ich meine, das ist ein Stück weit normal, aber ich glaube, das ist so viel mehr, dass man daraus sozusagen auch noch ganz andere Sachen machen könnte. Was weiß ich, Ausstellung, Buch, Film jetzt nicht, weil ich die Interviews, die ich gemacht habe, nur mit Mikrofon gemacht habe. Aber auf jeden Fall ist da so viel dabei, dass das noch nicht auserzählt ist mit dem, was da quasi veröffentlicht werden soll im Rahmen dieses Projektes.
Wir reden gleich weiter. Wir haben jetzt spartenshalber rausgesucht. Du hast jetzt irgendeinen Techno-Track, also den wir zumindest mal anspielen können. Ne? Also du meintest, dass ich weiß nicht, ist ein ziemlicher Brecher oder
das
ist es eher
das,
zu ruhig?
Das ist anstrengend. Das ist sozusagen aus den späten 80ern. Als es losging mit dem sogenannten Acid House.
Ja.
Ein Klassiker.
Na, wir hören mal rein, so wie
von,
das so klingt.
Future Acid Tracks 1987.
Oh, also schon richtig alt. So schnell runtergemacht. Also jetzt, also ich wollte gerade anfangen dazu zu tanzen. Also das ganz altes Stück Acid House, hast du gesagt. Hier die Kollegin Marie, die sehen wir auch gerade durchs Fenster, die tanzt zumindest da voll ab. Das war ja wirklich noch eine ganz frühe Phase. Also da würden wir jetzt, das werden wir jetzt nicht machen, die Geschichte des Techno. Ich glaube Acid House, also jetzt Achtung, Vorsicht, Halbwissen, ist ja eher USA, ist Chicago und so. Ne? Da
genau.
Kam das ja irgendwie rübergeschwappt.
Das kam mit ein paar Jahren Verspätung sozusagen nach England und dann bei uns. Bei uns war das alles so frühe 90er, gab es viel Acid.
Aber das wurde, um dann wieder ganz lokal zu werden, dann auch sozusagen in den frühen 90ern hier in Erfurt mitunter
natürlich.
Aufgelegt.
Ja, ja. Also da gibt es ganze DJ-Karrieren, die nur auf dieser Musikrichtung gründen.
Jetzt muss. Also eigentlich muss ich sagen, finde ich es schade. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt mal kurz in die Gegenwart springt, ob man jetzt so einen Club, es gab ja lange Juju, ist auch die Frage,
das kommt
auch mit vor.
Auch ne? vor, da ist noch die Frage, da suche ich auch noch Leute, die mir was dazu erzählen können, weil da ist in der Presse relativ wenig. Ne? Also was beim Zentrum relativ gut dokumentiert ist, es war ja ungefähr ein ähnlicher Zeitraum.
Auch in 90er muss man sagen, sehr wenig. Auch ganz interessant, weil das Gebäude wird ja gerade saniert, das war das alte Hochhaus von der Thüringer Allgemeinen, damals noch das Volk, bis in die frühen 90er saßen die da, die sind dann umgezogen, hinten Bindersleben raus, das Gebäude stand dann leer am Juri-Gagarin-Ring und ursprünglich war dann im Keller, glaube ich, war selber nie drin, ich weiß nicht, wir waren ja zu jung.
Ich war drin,
das war im Juju-Club. Ne?
War rot angemalt in diesem Keller vom TA-Hochhaus, es war immer laut. Es gab keinen Chill-Out-Floor, also man hat quasi immer die laute Musik gehabt. In vielen Clubs gab es ja wie so mehrere Bereiche, wo man dann auch ein bisschen ruhigere Musik hatte, wenn man es nicht mehr ausgehalten hat. Das gab es da zum Beispiel nicht. Also das sind meine Erinnerungen. Ich war immerhin da, aber das ist auch einer der wenigen Läden in Erfurt, wo ich tatsächlich war, weil ich ja, wie gesagt, erst in der zweiten Hälfte der 90er weggehen durfte.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja anfangs noch zu klein, du warst ja 11, 12.
Genau, und da gab es das Kühlhaus zum Beispiel schon nicht mehr.
Ja, was, das gab es nur bis wahrscheinlich 96, 97
ja.
so, ne?
Ja, ja.
Es ist auch, wenn du gerade so müssen aufpassen, gerade so beschreibst, ne? Also man merkt so, weil ich gesagt habe, diese offene Kultur, einfach alles machen zu können, das merkt man dann auch schon, ne? Dass das dann Ende der 90er vorbei war. Also dann gab es dann wesentlich mehr Regelungen. Auch das große Thema Lärm, was ja heute immer da ist, ne? Das hat man ja auch gemerkt, wenn es darum geht, Stichwort Spontanpartyplatz, freie Veranstaltungsfläche, hinten am Lutherstein muss man inzwischen rausgehen, um da vielleicht genau so eine Art von Techno-Party aufzuziehen. Kann man kurz vorher anmelden und so, aber dass man jetzt einfach sagen kann, so mitten in der Stadt auf einer Wiese und wo das alles da schon stattgefunden hat, das war dann irgendwann Ende der 90er vorbei. Da gab es dann wirklich nur die festen, etablierten Clubs, wo das noch sein durfte, wie Zentrum.
Genau, man muss natürlich auch sehen, dass sich ja diese ganze Musikrichtung und die Szene insgesamt kommerzialisiert hatte. Ne? Also wenn man jetzt die Takt durchblättert, Anfang dieser Jahre 95, 96, da gibt es noch keine großen Anzeigen von Clubs, die irgendwelche DJ-Größen eingeladen haben. Das ist dann erst später, Nullerjahre und später. Also es gibt so eine ganzseitige Anzeige mit Sven Feth. Monika Kruse war im Zentrum, Richie Horton. Also alles so große Namen, aber das wäre jetzt Anfang oder Mitte der 90er nicht denkbar gewesen, dass die dann nach Erfurt kommen. Ich meine, das waren Größen in Erfurt da. Also Sven Feth gibt es auch, glaube ich, hier auf diesem Nordstrand, also Eurocenter. Flyer irgendwie Anfang der 90er, aber das hatte da noch keine Presse. Also das war da noch gar nicht so kommerzialisiert und nicht so öffentlich
alles. Ist auch interessant, ne, dass jetzt du bei der Recherche gemerkt hast, haben wir ja schon positiv festgestellt, gut, du hast die Takt gefunden, du hast die Teamwork gefunden, aber das setzt natürlich voraus, dass auch immer schon berichtet wurde und oft wurde eben Mitte der 90er noch nicht der Fokus so auf Techno-Berichterstattung gelegt. Genau. Wahrscheinlich stand da eher was anderes drin.
Ich habe auch viel aus der TA und da war das also bis zu den Nullerjahren eigentlich überhaupt kein Thema. Dann gab es halt einzelne Redakteure, die das in einzelnen Rubriken, also FSK 16.
Ja, das Hendrik Balko hat das ja mit, also heute von Junge Medien war so einer der ersten, der so versucht hat, also ich weiß nicht, ob er direkt Elektro, aber der zumindest Jugendkultur versucht hat, ein bisschen mehr abzudecken. Ja.
Genau, also mein Kontakt war dann noch ein anderer, der hat mir dann auch gesagt, musst mal unter meinem Namen suchen, dann findest du noch ein paar Sachen.
Ja, das darfst du sagen.
Das ist Beetz, also es ist ein DJ, der auch im Ackerhof und mit einem Label unterwegs war, der heißt eigentlich Sven Biereige und schreibt, ich glaube, bis heute für Funke und der hat diese FSK 16 immer mit diesen Techno-Themen bedient und unter seinem Namen habe ich tatsächlich dann was gefunden, aber eben alles erst ab den Nullerjahren. So, ne? Und deshalb, ich habe jetzt auch überlegt, weil es ja im Antrag hieß Techno der 90er Jahre, ich muss den Schnitt wahrscheinlich so 2005 oder so machen, weil ansonsten müsste man alles ausblenden aus der Zeit, die eigentlich am besten dokumentiert ist.
Also deswegen hast du sozusagen die Zeit noch ein bisschen erweitert bis 2005.
Ja, weil man eben über manche Clubs auch erst ab dem Zeitraum überhaupt irgendwelche Druckerzeugnisse findet.
Und Gott sei Dank, dass du sagst, Druckerzeugnisse, wir kommen jetzt schon zum Ende des Gesprächs und dann kannst du auch gleich nochmal sagen, wo noch Lücken sind. Wenn wir irgendwann mal über die jetzige Zeit recherchieren müssten, also falls jemand mal sagt, in 20 Jahren, ich möchte mal wissen, wie war ich so die Clubkultur in den 10er Jahren und 20er Jahren des neuen Jahrtausends, dann wird es das schwieriger, weil da muss man ja beim Internet irgendwie anfangen. Und das
wird wahrscheinlich auf irgendwelche toten Instagram-Profile dann hinauslaufen. Also so ist ja die häufigste Kommunikation von irgendwelchen Veranstaltungen, dass Veranstalter eine Instagram-Seite haben und dann aktuelle Flyer oder Termine rausposten. Aber was ist, wenn es die mal nicht mehr gibt? Ne? Also ich weiß ja nicht, ob Instagram das vorhält aus irgendwelchen Archivgründen und ob das noch zugänglich ist. Ob überhaupt,
Vorratsdatenspeicherung, ja, da müsstest du vielleicht dann später einen Antrag stellen, dass sie das dir nochmal dann zugänglich machen.
Ja, aber ob man überhaupt jetzt in 20 Jahren noch die Chance hat, rückwirkend in so Internetveröffentlichungen reinzugucken, das meine ich, ist wahrscheinlich ist nicht so einfach.
Also ist das eigentlich dieser Zeitraum, den du gewählt hast, 80er wäre ähnlich, hast du ja auch schon gemacht, ist eigentlich insofern ganz dankbar, dass es eben wenigstens die Druckerzeugnisse gibt, die ja einmal ausgedruckt sind, sie erstmal da, wenn sie jemand aufhebt.
Ja. Und man muss natürlich auch sagen, es gab ja eigentlich seit Techno keine musikalische Revolution mehr.
Oh, das ist eine steile Lösung.
Wahrscheinlich ist es so. Hip-Hop ist dann noch groß geworden, dann gab es Drum and Bass, aber so dieser Paradigmenwechsel, würde ich mal sagen, war schon Techno. Und das fällt halt in die Zeit, wo das Internet noch nicht existiert hat und dann der Wechsel sozusagen zu digital, wo Leute noch über sich entweder über Festnetztelefone verabreden mussten oder dann mit den ersten Handys und wo man noch auf Druckerzeugnisse zurückgreifen musste, um irgendwie zu kommunizieren, wann irgendwas passiert. Das ist halt diese Zeit und das passt auch, dass es sozusagen jetzt zumindest noch das gibt, was man zeigen kann.
Geht das Gespräch, wir machen jetzt ein paar Dinge. Also einmal beschreib jetzt nochmal, ich habe schon gesagt, also wer jetzt erstmal interessiert ist, wir geben dann nochmal Bescheid, wenn dieses Projekt dann zugänglich ist, wenn man das dann wirklich machen kann. Ja. Und dann können wir trotzdem ein paar Quellen, weil es wirklich ein guter Hinweis ist, Clemens Meyer, Als wir träumten, kann man immer durchlesen. Ne? Da kommt man so ein bisschen in die Zeit rein.
Man kann auch den Film gucken, in dem Buch gibt es jetzt sehr viele Nebenstränge.
Ja, der Film ist auch sehr sehenswert, sehr kraftvoll, sehr guten Soundtrack übrigens auch. Und dann Jens Balzer war sogar mal hier in der Mehlhose, ist ein Autor, der sich auch viel mit Popkultur beschäftigt. Da hast du gelesen, hier das Buch No Limit, die 90er, das Jahrzehnt der Freiheit. Also kann man auch ganz gut eintauchen in die Zeit.
Also Freiheit ist tatsächlich ein Begriff, der sich auch durch die Interviews immer wieder durchgezogen hat, interessanterweise.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt vielleicht immer die Frage, das ist ja aber das Spannende, wenn man so ein Thema aufmacht. Gab es so einen Moment, wo du mal was für dich komplett Neues erfahren hast, so Aha-Momente? Also manchmal, ich weiß nicht, ob dir zum Beispiel einfällt, das war mir gar nicht so klar, dass es diesen Club zum Beispiel gab oder so. Oder dass das, manchmal ist es ja so.
Na, dass es irgendwas überhaupt gab, das nicht. Aber wo die Sachen waren, war mir teilweise nicht klar. Zum Beispiel Kühlhaus.
Ja.
Ich hätte das jetzt irgendwie beim Schlachthof.
Muss ja auch sagen, beim Schlachthof, Kantine gab es ja auch mal.
Ne? Das war ein offizieller Club, genau. Das Kühlhaus hätte ich auch irgendwo da hinten hingepackt, hier bei Thomas Phillips oder so da hinten.
Bitte wo? Wir müssen uns entschuldigen, wir hoffen, dass viele ältere Erfurter und Erfurterinnen auch gerade zuhören. Das ist hier gerade so ein bisschen
Name-Dropping. Bei der Wurstwelt irgendwo da hinten.
Wir kommen da nicht mehr raus aus der Nummer. Wir schauen mal später nach, wo die Wurstwelt war.
Ja, die gibt's noch, die Wurstwelt gibt's noch. Da hätte ich zum Beispiel das Kühlhaus hingepackt. Das ist aber tatsächlich in der Stotternheimer Straße gewesen. Und das kommt daher, weil das Industriegebiet...
Also wirklich im Erfurter Norden, Industriegebiet, eigentlich passt natürlich ganz gut zu Techno. Ne? Also man hat einmal, das kann man ja festhalten, so in the middle of nowhere diese Gebiete. Und was aber damals noch möglich war, das fällt ja auf, dass man mitten in der Stadt, Stichwort Juju, also mittendrin am Julio-Galen-Ring einen fetten Techno-Club hatte.
Mhm. Also es war bestimmt nicht der größte, aber es war auf jeden Fall ein Club, wo man regelmäßig diese Musik hören konnte.
Ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Wir haben jetzt ja schon ganz viel mitgenommen. Wir hören jetzt erstmal noch einen Song aus der Zeit oder beziehungsweise der das Zeitgefühl gut einfängt. Und dann hören wir mal in deine O-Töne hinein, beziehungsweise in die Gespräche, die du ja für diesen virtuellen Stadtrundgang, der Ende des Jahres ja nun herauskommt, geführt hast. Und da werden wir auch nochmal dann merken, ja, wie die Beteiligten selber eben auf diese Zeit zurückschauen. Bei mir sitzt weiter Andreas Kubica, der sich sehr intensiv in den letzten Monaten mit der Frage beschäftigt hat, wie schaute es mit der Techno-Club-Kultur in den 90er Jahren hier in Erfurt aus? Wir haben eben schon sehr ausführlich gehört, was das eben alles bedeutet, wie die Quellenlage ist. Man muss erstmal an die damaligen Stadtmagazine Takt herankommen, an die Techno-Magazine T-Mac und so weiter, aber eben auch viele Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen führen. Und wir können nochmal sagen, vom Ende her betrachtet, für die, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben, Andreas, du hast ja gesagt, Ziel ist das Ende des Jahres ein Action-Bound, ich sag's mal so, eine Art virtueller Stadtrundgang herauskommen soll. Du machst es ja für die Kulturdirektion Erfurt. Wie ist da so Stand der Dinge?
Genau, also Action-Bound ist nur der Name der App. Wichtiger ist, dass es ein Stadtrundgang ist, den man per Smartphone abrufen kann und dann sich idealerweise an die Orte des Geschehens begibt, also meinetwegen, das Zentrum, der ehemalige Club, und dort eben die Informationen abrufen kann, die da in den Dokumenten stehen oder die mir Leute ins Mikrofon gesagt haben, und sich dann fragen kann, ach interessant, hier soll das gewesen sein, warum ist es eigentlich weg oder ne, warum steht jetzt das hier oder ne, warum gibt's diesen Club noch, warum gibt's jenen nicht mehr?
Und du hast schon gesagt, so ein bisschen wird man auch sehen, wo dann der Schwerpunkt ist. Hängt dann davon ab, wie viel Material du zu den einzelnen Standorten gesammelt hast. Ein Standort, da hast du schon besonders viel gesammelt. Das ist nämlich der Ackerhof in der Ackerhofsgasse. Das war ein Treffpunkt. Da waren Partys, haben da stattgefunden. Aber um es auch mal zu sagen, was du vorhin auch schon erwähnt, da waren auch Studios dann mit oder die Leute haben dort auch Musik gemacht, also produziert oder wie kann man sich das vorstellen?
Naja, das war wie so eine große Kommune. Ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt sich dauerhaft aufgehalten haben und zum Teil da gewohnt haben. Ich würde sagen, mehr als 10 bestimmt. Also Leute, die mit Plattenspielern Musik gemacht haben, Leute, die mit Synthesizern und anderen Geräten Musik produziert haben, Leute, die sich mit Licht auskannten. Alle möglichen Künstler in diesem Umfeld haben sich da aufgehalten, haben einfach da Partys gemacht, sich eine schöne Zeit gemacht und ja, sind ihrer Leidenschaft nachgegangen über, weiß ich nicht, so 2, 3, 4 Jahre, würde ich sagen.
Ja, und dann hat sie es irgendwo anders hin verschlagen. Wir kommen jetzt mal zum ersten Zeitzeugen. Wir bleiben mal in der männlichen Form. Das ist auch ganz interessant, wenn du jetzt Menschen gesprochen hast, um es mal geschlechtsneutral zu formulieren, das waren, also mein Eindruck ist schon mehr Jungs da in der Szene als Mädchen. Es gab aber auch schon DJ-Innen. Also wir hören ja dann auch Xenia zum Beispiel.
Naja, gut, das liegt, Moment. Das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich jetzt eher von diesen aktiven Leuten was hören wollte. Also wenn ich jetzt die Clubbesucher genommen hätte, dann war das wahrscheinlich 50-50. Aber die Leute, die jetzt tatsächlich Plattenspieler gekauft haben oder Synthesizer oder Licht oder irgendwas gemacht haben, das waren halt meistens eher Männer. Und von denen sind die Geschichten dann natürlich auch relevanter als Leute, die jetzt nur als Besucher in so einem Club waren.
Absolut verständlich und nachvollziehbar und gibt ja auch ein Bild wieder. Wir kommen jetzt zum jemanden, du hast ihn vorhin schon erwähnt, du bist ja extra nach Dresden gefahren, die Spur führt nach Dresden zu, Marco Junghans. Und da können wir ruhig mal sagen, der ist unser Alter heißt in den 70ern geboren, 1978 in dem Fall, genau zwischen uns. Ich bin 76 geboren, du bist 79 geboren. Und Marco Junghans, musst du mal erzählen, der war wahrscheinlich damals um die 18. Hat ja, er auch also, jetzt heute, würde man sagen, aus Elternsicht hat er noch keine richtige Zukunftsperspektive?
So 18, 20, genau, so in dieser Umbruchsphase nach der Schule zwischen Ausbildung und weiteren Lebensplanungen fiel dann diese Techno-Zeit, die natürlich ganz andere Lebensentwürfe erstmal in den Raum gestellt hat. Also da war für viele Leute aus dieser Szene jetzt auch nicht in Sicht, nach Karriere zu streben und zu sagen, ich will jetzt irgendwie ein 9-to-5-Job und will die ganze Woche arbeiten und dann am Wochenende vielleicht mal Party machen, sondern die Leute wollten eigentlich die ganze Zeit machen, was sie wollten und Party machen sowieso. Und das wurde sozusagen für manche auch Wirklichkeit. Also ne, in dem Ackerhof haben ganz viele Leute sich aufgehalten, die dann einfach ja so eine Feierkommune waren. Und klar, da wurde auch gearbeitet, um Geld zu verdienen, aber vornehmlich ging es darum, sich eine schöne Zeit zu machen, diesen Musikstil zu feiern, die Gemeinschaft und eben Partys zu organisieren.
Das klingt wirklich so, das ist ja ganz gut, dass die Leute im positiven Sinne auf Sicht gefahren sind, gar nicht so an das große Morgen gedacht haben. Und jetzt, um mal zu Markus Junghans zu kommen, der hat Musik produziert, war DJ, hat so ein Projekt gehabt, hat gesagt, RG25, das musst du mal erklären.
Genau, die hatten einen Live-Act, RG25, und damit sind die ja in kleineren und größeren Clubs halt aufgetreten. Immer, weiß ich nicht, 10, 20 Geräte angeschlossen und dann so ein Set von, weiß ich nicht, 2, 3 Stunden gespielt, so in so einer Nacht, wo natürlich noch viel mehr Leute auf der Bühne waren.
Und es ist vielleicht ganz gut, dass du das gerade erwähnst, weil wir hören mal einen ersten O-Ton uns an von Marco Junghans, der ja auch Teil des Live-Acts RG25 war. Damit sind sie unter anderem im Ackerhof aufgetreten und wir hören mal rein, wie die Arbeitsteilung war mit seinem musikalischen Partner Holger.
Also ich war sehr der Strukturierte, ich habe gut die Breaks gezaubert, gut das Arrangement sozusagen geführt, weil ich ein bisschen der musikalischere war und er war so mega geil der Random-Faktor, der so Sachen gemacht hat, auf die wäre ich nie gekommen. Dafür war ich viel zu strukturiert. Und diese Mischung hat dann aber sozusagen diese Lebendigkeit erzeugt, die dann auch vom Publikum so, also von den Leuten, die da einfach getanzt haben, so geil aufgenommen wurde. Weil er mich auch damit geschickt hat, dass er plötzlich irgendeinen Sound reinballerte, wo ich eigentlich erstmal gar nicht mit gerechnet habe und dann darauf reagieren musste. Wir haben sozusagen auch immer einen Dialog geführt, während wir das gemacht haben. Und das ist wichtig in der Musik, dass man miteinander, dass die Musik was erzählt. Und dieses Gespräch zwischen Holger und mir war auch manchmal ein Streit, weil er mir wieder diesen Sound präsentierte, wo ich dachte, Mann ey, der passt jetzt gerade nicht, aber eigentlich passte der schon, weil der halt einfach so krass konträr war. Und dieses Gespräch, das ist in manchen Clubs wirklich gut gelungen. Zentrum auf jeden Fall, Kantine gehört auch dazu. Das hat gut geklappt da, das weiß ich.
Ja, ein ganz kleiner Eindruck nochmal, wie das Zusammenspiel war zwischen Holger und Marco Junghans, den du gesprochen hast, Marco Junghans in Dresden inzwischen. Und was ganz spannend war, und da hören wir auch mal rein, wie Marco Junghans denn damals die politische Situation begriffen hat. Es war immer die Frage, wie politisch ist eigentlich die Techno-Szene? Wie hat sie da eine Definition drüber? Ist Ihnen das klar? Und es ist ganz interessant, was Marco Junghans sagt, wir hören mal rein, weil anfangs hat er es gar nicht als politisch gesehen, erst später begriffen, dass eben doch alles politisch ist.
Also Techno war eigentlich recht unpolitisch. So hätte sich zumindest die Szene selber beschrieben. Aus heutiger Sicht sehe ich das eigentlich ganz anders, weil niemand ist völlig unpolitisch, sobald man sich irgendwie in der Gesellschaft mit einbringt, sei es auch dadurch, dass man was verweigert oder nicht mitmacht in der Norm. Man ist ja immer irgendwie politisch. Der Techno hatte aber schon so eine linke Färbung, so würde ich das sagen, weil einfach durch dieses Brechen der Normen und durch dieses nicht die Konvention, die so gesellschaftlich angelegt werden, an die Menschen eingehalten werden, dadurch ist es politisch geworden, weil man sich einfach gesagt hat, ja, geht ihr mal schlafen, damit ihr morgen wieder euren Bürojob machen könnt, ich tanze jetzt hier noch durch, ich werde Montag, Dienstag damit zu tun haben, meinen Kater irgendwie zu verarbeiten und wieder so halbwegs auf den Damm zu kommen, das heißt, auch da nehme ich an eurem Leben nicht teil und ist sozusagen schon auch eine Art Protest, weil warum macht man das, warum ist dieser Eskapismus, der ja damit irgendwie zusammenhängt, wichtig, weil man einfach in den bestehenden Systemen nicht so richtig klarkommt, man passt da nicht rein, man merkt irgendwie, ach, mir wird hier was aufgehalst, was ich eigentlich gar nicht möchte. In meinem Fall war das zum Beispiel diese Tischlerausbildung. Ich wollte immer Musik machen. Man hätte mir auch sagen können, du musst Klavier lernen, dann kannst du Musik studieren und dann ist das dein Weg. Das wäre auch gegangen. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Vermutlich mehr als den Tischler. Aber so ging es sicherlich vielen Leuten, die einfach unter einer gewissen Norm, unter einer gesellschaftlichen Norm einfach so ein bisschen gedrückt waren. Sei es Familie gründen zu müssen, was weiß ich. Die Mädels wurden dann regelmäßig gefragt, und wann ist es jetzt soweit? Und hast du denn schon eine Freundin? Und so weiter. Und das sind alles so Normen, die wir halt einfach außer Acht gelassen haben, weil wir uns dann einfach manchmal zwei Nächte hintereinander mit einer Party da zugeknallt haben und einfach nicht dran teilgenommen haben. Dann hatte ich irgendwann mal wieder einen Brief im Briefkasten, musste zum Arbeitsamt. Da habe ich gesagt, ja, ich werde mich bewerben. Natürlich, natürlich. Ich wusste ganz genau, es wird jetzt nicht der Fall sein, weil ich einfach in diesem System gerade nicht klarkomme. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das politisch ist, sich so zu verhalten.
Soweit Marco Junghans, DJ, Produzent, Musiker in den 90er Jahren, dessen Weg es inzwischen nach Dresden verschlagen hat und der er nun für die Oper in der klassischen Musik unterwegs ist. Und wir tauchen jetzt auch wirklich musikalisch nochmal in die Zeit ein der 90er Jahre in das Projekt RG25 und hören einen Track namens Der Fatalist. Und dann geht's weiter mit den Gesprächen, die Andreas Kubica geführt hat. Da hören wir einfach mal in das eine oder andere noch hinein.